NDR Info. Themen des Tages.
Heute ist der 27. Januar und das ist ein besonderes Datum in der Geschichte. Heute vor 80 Jahren haben sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Für etwa 7500 Überlebende, viele von ihnen damals in einem lebensbedrohlichen Zustand, endete am 27. Januar 1945 der Nazi-Terror. Los werden sie ihn aber ihr Leben lang nicht. Viele berichten auch Jahrzehnte später, dass sie Auschwitz nie losgelassen habe. Heute wird weltweit an die Opfer des Holocaust gedacht und bei der zentralen Gedenkfeier in Polen im früheren Vernichtungslager Auschwitz war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Meine Überzeugung bleibt, Verantwortung kennt keinen Schlussstrich. Wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Was hier an diesem Ort in Auschwitz-Birkenau und an vielen anderen Lagern während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geschehen ist, das ist Teil unserer Geschichte. Und damit auch Teil unserer Identität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wer immer glaubt, man könne jetzt einen Strich drunter machen, dem empfehle ich, hierher zu kommen, jetzt hierher zu kommen und das Gespräch mit Überlebenden zu suchen.
Soweit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Erinnerung an die Nazi-Verbrechen, die bleiben, auch wenn immer weniger Überlebende es noch gibt, die davon berichten können. Was hier auch der Geschichtsunterricht in den Schulen leisten kann und ob es Pflichtbesuche für Schülerinnen und Schüler in KZ-Gedenkstätten geben sollte, all das fragen wir hier in den Themen des Tages, heute mit Janine Albrecht. Aber wir berichten auch über die aktuelle Migrationsdebatte und darüber, wie verständlich Wahlprogramme überhaupt sind. Zunächst aber zur Ostsee, denn es ist schon wieder passiert. In der Ostsee ist ein Unterseekabel beschädigt worden, diesmal zwischen Schweden und Lettland. Und wieder steht der Verdacht der Sabotage im Raum. Die schwedische Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb, ein verdächtiges Schiff wurde festgesetzt. Schweden und Lettland untersuchen diesen Vorfall jetzt gemeinsam mit der NATO, die ja erst vor einigen Tagen angekündigt hatte, die Ostsee mehr zu überwachen. Korvettenkapitän Helga Adrians von der Stiftung Wissenschaft und Politik war selbst bei mehreren maritimen Einsätzen im NATO-Rahmen dabei und ich habe ihn vorhin gefragt, wie gut die NATO denn aufgestellt ist, um solche Vorfälle in der Ostsee auch verhindern zu können oder ob es da vor allem um Abschreckung geht.
Sowohl als auch. Also ich denke, dass der erste Punkt sicherlich die Abschreckung ist. Sprich, man ist präsent. Man weiß, dass an bestimmten Punkten die Wahrscheinlichkeit höher ist als an anderen, dass etwas passieren kann. Und eben genau an diesen Punkten, sich dort zu fokussieren, darum geht es. Und da kann man dann sicherlich auch ein gutes Lagebild herstellen.
Wenn man sich die Größe der Ostsee anschaut und dann auch auf den größten Teil schaut, der ja offene See ist, also außerhalb der Hoheitszonen der Länder, was bleibt der NATO dann da auch überhaupt an Möglichkeiten?
Naja, erstmal ist es die Präsenz. Mit der Präsenz einhergehend die Überwachung, der Lagebildaufbau und damit als drittens der Informationsaustausch. Denn die verschiedenen Nationen haben unterschiedliche Sensoren, kennen sich unterschiedlich gut aus in den Seegebieten und dieses Wissen zu teilen, das ist halt sehr, sehr wichtig.
Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass da Unterseekabel beschädigt werden. Bisher haben sich die Schäden dann allerdings, muss man auch sagen, doch in Grenzen gehalten. Wie schätzen Sie das ein? Ist das vor allen Dingen ein Test, wie weit man gehen kann, bis die NATO dann wie auch immer reagiert?
Naja, die Frage ist ja, wer könnte oder hat besser gesagt ein Interesse an Beschädigungen? Da spricht man ja von der Attribution. Also wie kann ich wirklich herausfinden, dass ein Akteur dann dahinter steckt? Wir wissen es nicht. Wir vermuten, dass es Russland ist. Mhm. Aber wir haben keine festen Beweise. Was wir sagen können ist, dass aufgrund der Häufigkeit, die an bestimmten Stellen stattgefunden hat, in Bezug eben auf Schäden, es keine Unfälle sein können. Das muss Sabotage gewesen sein. So. Oder es grenzt an sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Sabotage war. Und jetzt geht es halt eben darum, Beweise zu sammeln. Und das ist halt eben die Herausforderung. Denn in der Regel passiert etwas und die Ostsee ist groß, auch wenn sie im Vergleich zu anderen weltweiten Seegebieten klein ist. Trotzdem, man muss dann dorthin gehen und eben schauen, okay, was können wir sehen, was können wir finden. Das ist sehr, sehr kompliziert.
Was ja dabei auch immer fällt, ist das Stichwort hybride Kriegsführung. Sie sagen es, Russland wird vermutet, dass Russland immer hinter diesen Vorfällen steckt. Man versucht jetzt Beweise dafür zu finden. In welche Richtung kann das Ganze sich dann entwickeln?
Da sind allerlei Szenarien vorstellbar. Also da kann man sehr, sehr lange drüber spekulieren. Das kann so weitergehen, dass eine Zeit lang nichts passieren wird, dann, dass sich diese Szenarien wiederholen. Und dann sind natürlich weitere Eskalationsmöglichkeiten da. Auch hier muss man eine Frage drüber stellen, nämlich wer hat ein Interesse an der Eskalation, von wem oder besser gesagt, welchem Akteur würde eine Eskalation ausgehen? So.
Das sagt der Korvettenkapitän Helge Adrians von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Heute haben die Überlebenden des Holocaust das Wort. 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz wird dort in der heutigen Gedenkstätte an die Opfer des NS-Terrors gedacht. An der Gedenkzeremonie vor 5 Jahren, da waren noch mehr als 100 Auschwitz-Überlebende dabei. Diesmal sind es noch mehr als 50. Es ist klar, es werden immer weniger, die von den Gräueln der Nazis berichten können und so die Erinnerung auch wachhalten können. Sie sollen auch deshalb heute dort im Mittelpunkt stehen. Und bei der Gedenkveranstaltung in Auschwitz in Polen, da ist unser Korrespondent Martin Adam, jetzt ist er live mit uns verbunden. Wie wurde da heute der Opfer des Holocaust gedacht?
Also die Gedenkveranstaltung läuft ja im Moment noch und das mit dem ganz klaren Ziel, eben die Überlebenden, ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen und oft genug auch ihre Mahnungen in den Mittelpunkt zu stellen. Also es sind etwa 3000 Gäste geladen, wirklich wahnsinnig prominent besetzt, ganz viele führende Politikerinnen und Politiker aus 55 Ländern. Und niemand von denen darf sprechen, im Grunde offiziell, weil es geht darum, den Zeitzeugen, den Überlebenden zuzuhören. Und wenn man hier so in die Gesichter schaut, das macht auch auf jeden Fall Eindruck, immer wieder auch zu hören, was diese Menschen eben durch und überlebt haben.
Was ist denn auch die Botschaft der Menschen, die jetzt dann noch berichten können von damals, von der Zeit, als sie dort in dem Vernichtungslager Auschwitz waren, heute 80 Jahre nach der Befreiung?
Es gibt im Grunde eine Botschaft und die ist immer wieder, wir dürfen nicht vergessen, und zwar nicht rückwärtsgewandt, sondern ganz beeindruckend nach vorne geschaut. Marian Turski zum Beispiel hat als erster hier gesprochen, das ist der Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, der ist 98. Es ist, wenn ich das so persönlich sagen darf, es ist wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie das für den auch quasi fast ein körperlicher Kampf ist, nach vorne zum Rednerpult zu kommen, wie es einfach wahnsinnig anstrengend ist, ganz abgesehen davon, was es für eine Leistung ist, sich immer wieder in dieses Trauma, in diese schlimmen Erinnerungen rein zu begeben. Und Turski ist ganz schnell in der Gegenwart. Er sagt, wir waren immer schon eine Minderheit, die überlebt haben, die es geschafft haben, durch die Selektion der Deutschen durchzukommen und heute noch leben. Wir werden immer weniger und gerade deswegen dürfen wir keine Angst haben, davor zu warnen und uns Verschwörungserzählungen und eben auch neuem Antisemitismus entgegenzustellen. Und das ist wie so eine Art roter Faden, der sich durch alle Reden der Zeitzeugen, aber auch durch die vielen Zeitzeugengespräche, die wir im Voraus vor dieser Veranstaltung geführt haben, immer wieder durchzieht. Dass immer wieder davor gewarnt wird, dass sobald Politik darauf basiert, Menschen gegen andere Menschen auszuspielen, führt sie zu Hass. Und viele der Zeitzeugen sind auch erkennbar frustriert, weil sie eben zum Teil ihr Leben dem Warnen gewidmet haben und jetzt oft das Gefühl haben, es wiederholt sich doch die Geschichte.
Und auch das gehört ja auch dazu, dass immer mehr junge Menschen immer weniger über den Holocaust auch in Deutschland wissen. Das hat ja gerade eine Studie der Jewish Claims Konferenz in der vergangenen Woche ja auch gezeigt. Ist das auch Thema beim heutigen Gedenken, wie man auch das Erinnern für die junge Generation wachhalten kann?
Also es ist indirekt natürlich ein Thema, weil die Zeitzeugen, die Überlebenden, aber auch alle anderen, die heute hier anwesend sind, sich ja im Grunde dafür einsetzen, für genau dieses Ziel, dass gerade bei den Jüngeren diese Geschichte, die an sich ja trotzdem, also 80 Jahre, das ist ja die Dauer eines Lebens. Mhm. Also das für junge Menschen liegt das sehr weit weg. Und das trotzdem wachzuhalten, zu verhindern, dass das in der Vergangenheit untergeht. Und ich finde, man sieht es beeindruckender eigentlich, wenn man sich abseits dieser Gedenkveranstaltung die Mühen der Gedenkstätte Auschwitz, Auschwitz-Birkenau anschaut, die eben ganz intensiv versuchen, über Social-Media-Auftritte, über virtuelle Rundgänge, über digitales Material im Grunde ganz niederschwellig diese Geschichte zugänglich zu machen, damit das gerade für junge Menschen eben aus dem Schulunterricht rausgeholt wird und nicht ganz so trocken, abstrakt und weit weg ist, sondern dass zumindest der Versuch möglich ist, dieses Unbegreifliche ein bisschen zu begreifen.
Martin Adam war das, unser Korrespondent live aus Polen, aus dem früheren Vernichtungslager Auschwitz, wo heute der Opfer der NS-Zeit gedacht wird. Ja, und da, wo heute die Überlebenden an die Verbrechen, das Morden der Nazis erinnern, da sind, unser Korrespondent hat es auch gerade geschildert, die Ausstellung dort, die Gedenkstätte Auschwitz, da sind oft auch Schulklassen zu Besuch. Und wie es sich anfühlt, an dem Ort zu sein, wo zwischen 1940 und 1945 mehr als 1 Million Menschen ermordet wurde, die meisten von ihnen waren Jüdinnen und Juden, das hat unser Reporter Christian Altmaier, Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen, gefragt.
Also ich war beeindruckt und eingeschüchtert.
Man hat wirklich gesehen, dass es eine Fabrik war, um Menschen zu töten. Und das ist so schlimm und unmenschlich. Jede Person, die dort war, hat einem einfach leid getan.
Das ist einfach so eine Trauer und so ein Schrecken.
So schildern Schülerinnen und Schüler ihren Besuch im Konzentrationslager Auschwitz. Vergangenes Jahr sind sie dorthin gefahren, bei einem Schüleraustausch mit polnischen Jugendlichen, den das Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich in der Eifel schon länger organisiert. Der 16-jährigen Alexia Soljanikow war es wichtig, dabei zu sein. Das bringe einem die rund 1,5 Millionen Menschen, die die Nazis allein in Auschwitz ermordet haben, näher. Es mache ihre Schicksale greifbarer.
Auch wenn man Bilder sieht aus Auschwitz oder etwas darüber liest, das ist unvergleichlich, wenn man mal wirklich da ist. Also es war für mich surreal, sich vorzustellen, was da wirklich passiert ist, dass da, wo man gegangen ist, auch wirklich Leute gegangen sind, gestorben sind.
Nach ihrem Besuch in Polen wissen die Wittlicher Schülerinnen und Schüler gut darüber Bescheid, was im Dritten Reich in Deutschland passiert ist. Doch das ist keinesfalls die Regel, wie Sascha Feuchert sagt, der die Arbeitsstelle Holocaust-Literatur an der Universität Gießen leitet.
Also uns zeigen schon seit mehreren Jahren Studien, dass es im Hinblick auf das Wissen zum Holocaust nicht gut aussieht.
Befragungen belegen, dass Besuche von Gedenkstätten bei Jugendlichen lange nachwirken können, sagt Feuchert. Aber nur, wenn Schüler und auch Lehrer sich vorher mit dem Holocaust ausreichend auseinandergesetzt haben.
Wenn Gedenkstättenbesuche gut vorbereitet werden, und das ist wirklich das A und O, dann haben sie eine enorme Wirkung. Wenn man da aber hinfährt und nur durchgeschleust wird, können auch die Gedenkstätten nicht heilen, was dann eben versäumt wurde in der Vorbereitung und im Unterricht.
Dass es ein Problem gibt, hat die Politik erkannt. Es wird wieder diskutiert, ob Schülerinnen und Schüler zum Besuch von Gedenkstätten verpflichtet werden sollten. Hiervon hält Sascha Feuchert von der Gießener Arbeitsstelle für Holocaust-Literatur allerdings wenig.
Wir brauchen uns nur an unsere eigene Schulzeit zu erinnern. Alles, was verpflichtend war, hat man erstmal mit einer Skepsis und auch vielleicht mit einer etwas ablehnenderen Haltung betrachtet. Wenn man jetzt nur die Gedenkstättenbesuche verpflichtend macht und nichts drumherum an den Rahmenbedingungen ändert, dann ist das ein politischer Schnellschuss und auch Augenwischerei.
80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz sei es an der Zeit, dass die Erinnerungskultur in Schulen reformiert wird.
Ja, denn etwa 40% der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland wissen nicht, dass 6 Millionen Jüdinnen und Juden während der Nazi-Herrschaft ermordet wurden. Das hat eine Umfrage im Auftrag der Jewish Claims-Konferenz kürzlich ergeben. Und jeder 10. Erwachsene kennt demnach die Begriffe Holocaust und Shoah nicht. Wie man jungen Menschen den Holocaust, die Verbrechen der Nazis näher bringen, begreiflich machen kann, darüber habe ich mit dem Landesvorsitzenden von Niedersachsen und Bremen des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands gesprochen, Johannes Heinzen. Er unterrichtet am Vincent-Lübeck-Gymnasium in Stade und ich habe ihn gefragt, welches Wissen die Schülerinnen und Schüler da beim Thema Holocaust schon mitbringen.
Die Schülerinnen und Schüler bringen durchaus Vorwissen mit. Das ist allerdings sehr ungeregelt und es muss von Fall zu Fall geschaut werden, was dort bereits vorhanden ist. Häufig wird das Thema ja bereits in den Familien schon diskutiert. Einige Schülerinnen und Schüler haben auch schon das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Wenn sie sich in der 10. Klasse mit dem Thema Holocaust beschäftigen. Warum in der 10. Klasse? Weil es quasi dann schon über ein politisches Bewusstsein verfügen, das es ihnen ermöglicht, das Thema nicht nur an der Oberfläche zu behandeln, sondern auch zu verstehen, welche Mechanismen dem Ganzen zugrunde gelegen haben.
Sie sagen, bei Ihnen, da gibt es durchaus Schülerinnen und Schüler, die schon mit Vorwissen dann in den Unterricht auch kommen. Ist das am Gymnasium vielleicht leichter?
Auf jeden Fall. Es ist auf dem Gymnasium insofern schon leichter, weil das Gymnasium eben zuverlässig Geschichte unterrichtet. Andere Schulformen verkleiden das Fach Geschichte oder legen es in ein Integrationsfach hinein, bei dem nicht immer gesichert ist, dass Geschichtsunterricht auch von Geschichtslehrkräften durchgeführt wird. Mhm. Und gerade bei diesem Thema ist das natürlich völlig zentral.
Sie sagen, in der 10. Klasse, da steht das Thema Holocaust, Nazizeit dann auch auf dem Lehrplan. Wie viel Zeit lässt Ihnen denn dann der Lehrplan? Wie viele Stunden Unterricht sind da vorgesehen, um sich mit so einem großen Thema zu befassen?
Sie können davon ausgehen, dass rund ein halbes Jahr für das Thema Nationalsozialismus vorgesehen ist. Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt ein halbes Jahr mit dem Thema Holocaust beschäftigt, aber um zu verstehen, wie es zu diesen Menschheitsverbrechen des Holocaust gekommen ist, muss man ja im Vorwege auch verstehen, welche ideologischen Motive die Nationalsozialisten hatten, was sie dazu geführt hat, dieses Verbrechen in die Tat umzusetzen. Und das scheint mir zum Verständnis auch möglicher zukünftiger Entwicklungen ganz zentral zu sein. Es geht also nicht so sehr darum, das Geschehen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern möglichst detailliert nachzuzeichnen, sondern die Grundlagen des Holocaust zu verstehen.
Wie erklären Sie sich dann aber diese jüngste Umfrage, dass so viele junge Menschen so wenig über den Holocaust wissen?
Das ist in der Tat völlig erschütternd. Das kann ich mir aus meiner Erfahrung heraus auch überhaupt nicht erklären. Es gibt zwei Erklärungsansätze, die ich dafür habe. Das erste ist, dass es womöglich tatsächlich Schulen gibt, an denen der Geschichtsunterricht nicht so gesichert ist wie an den niedersächsischen Gymnasien. Die andere Erklärung ist eine allgemeinere, die bezieht sich auf die Krise des Lernens generell. Ich glaube, wenn Sie jetzt eine Umfrage machen würden, wie viele Menschen den Begriff Photosynthese schon gehört hatten, würden Sie auf ähnliche Werte kommen.
Bei diesem Thema ist es natürlich besonders wichtig, darüber reden wir ja auch gerade an einem Tag wie heute, dass man eben diese Erinnerung wachhält an das, was damals passiert ist. Das ist jetzt 80 Jahre lang her, das ist für junge Menschen eine unglaublich lange Zeit. Gleichzeitig haben wir aber auch einen hohen Anteil junger Wählerinnen und Wähler bei der AfD. Ist das auch Thema im Unterricht? Kann man das auch auffangen?
Das kann man meines Erachtens wunderbar auffangen, eben indem man auf ideologische Parameter des Rechtspopulismus zu sprechen kommt und historische Parallelen zieht. Ich halte das für ganz zentral, dass man sich eben, wenn es um das Thema Nationalsozialismus geht, auch mit heutigen Ausprägungen undemokratischer Parteien auseinandersetzt.
Wie groß ist denn auch das Interesse bei Ihnen im Unterricht für dieses Thema?
Bei diesem Thema erlebe ich eigentlich ein großes Interesse. Generell steht es um das politische Interesse eher schlecht, wobei heute das politische Interesse der Jugendlichen anders gelagert ist. Es geht also nicht so sehr um die Zuordnung zu einzelnen Parteien, sondern ist es eher projektorientiert. Ja? Stichwort Fridays for Future. Es geht um Themen, die besprochen werden und die werden eben in diesem Zuschnitt von den politischen Parteien heute nicht mehr so gut bespielt.
Und das sagt der Geschichtslehrer Johannes Heißen. Er ist Landesvorsitzender von Niedersachsen und Bremen des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands. Ja, und jetzt zu dem Thema, das gerade im Wahlkampf großes Thema ist, die Migrationspolitik. Nachdem CDU-Kanzlerkandidat Merz nach dem Messerangriff von Aschaffenburg unter anderem Zurückweisung an der Grenze, mehr Abschiebungen fordert und die Inhaftierung von Ausreisepflichtigen. Am Mittwoch will die Union entsprechende Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag einbringen. Aus Berlin dazu Eva Ellermann.
CDU-Chef Friedrich Merz bleibt bei seinem Migrationskurs. Er nimmt dabei weiter in Kauf, dass die AfD seine Pläne unterstützt. Er erhöht sogar den Druck auf die ehemaligen Ampelpartner.
Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen. Bei dieser klaren Positionierung bleibt es. Wir werden darüber dann gegebenenfalls am Freitag auch Abstimmungen im Deutschen Bundestag haben. Und dann liegt es an der SPD, an den Grünen und an der FDP, zu verhindern, dass es Mehrheiten gibt, die keiner von uns will.
Die FDP hat angekündigt, dem Unionspaket zuzustimmen. Sie unterstützt die Forderungen etwa nach dauerhaften Grenzkontrollen, der Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen oder unbegrenzter Abschiebehaft. FDP-Generalsekretär Marco Buschmann.
Der Geist dieses Antrages entspricht auch dem, was wir unter einer neuen Realpolitik in der Migration verstehen, nämlich mehr Kontrolle und Ordnung. Wir könnten uns deutlich mehr Bausteine vorstellen, als sie dort benannt sind. Aber dieser Antrag geht generell in die richtige Richtung.
Dass einige Pläne geltendem Europa- und Asylrecht widersprechen und die Liberalen sie am Ende gemeinsam mit BSW und AfD beschließen könnten, irritiert die FDP nicht. Im Gegensatz zu SPD und Grünen. SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch ist empört.
Was Friedrich Merz und die CDU-CSU augenblicklich scheinbar vorhaben, ist ein beispielloser Tabubruch in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es war bis jetzt ein festes Einvernehmen, noch vor wenigen Wochen, dass kein Gesetz eingebracht wird in den Deutschen Bundestag, in dem die AfD Zünglein an der Waage sein kann.
Auch Grünen-Parteichef Felix Banasack kritisiert, dass die Union bereit ist, eine Zustimmung der AfD zu akzeptieren.
Die Frage steht im Raum, nimmt Herr Merz mit einer solchen Situation eine schleichende Normalisierung der AfD in Kauf? Und die AfD kann ja ihr Glück kaum fassen.
SPD und Grüne wollen die Unionsanträge im Bundestag ablehnen. Die Linke spielt für Merz zwar keine Rolle, aber deren Parteichefin Ines Schwertner kritisiert die Union scharf. Die Brandmauer zur AfD sei nur noch ein wackeliger Gartenzaun. Merz' Kalkül, die ehemaligen Ampelparteien auf seinen Kurs zu zwingen, werde nicht aufgehen.
Er hat sich verzockt. Entweder wird er mit diesem Antrag scheitern oder er befindet sich in einer unheiligen Koalition mit FDP, BSW und AfD. Herzlichen Glückwunsch, Friedrich Merz.
Der CDU-Chef aber bleibt fest entschlossen, die Unionsanträge ohne Kompromisse zur Abstimmung zu stellen. Und einen eigenen Gesetzentwurf zur Begrenzung illegaler Migration will die Union auch noch in dieser Woche vorlegen.
Hand aufs Herz. Lesen Sie sich Wahlprogramme durch? Wenn ja, dürften Sie da auch auf viele Fremdwörter oder auf zu lange Sätze stoßen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Hohenheim, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Es ist nicht das erste Mal, dass Forscher beklagen, dass die Wahlprogramme zu schwer zu verstehen seien. Philipp Rost.
Die Untersuchung der Uni Hohenheim zeigt, alle Parteien benutzen zu komplexe und abstrakte Formulierungen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Wahlprogramme anhand verschiedener Kriterien bewertet und zur Vergleichbarkeit eine Skala angelegt. Am schlechtesten schneidet das Programm der AfD ab. Es erreicht nur 5,1 Punkte von maximal 20 möglichen Punkten. Den besten Wert erreicht das Wahlprogramm von CDU und CSU mit 10,5 Punkten. Aber auch dieses Programm ist weit entfernt von der vollen Punktzahl. In die Bewertung fließen verschiedene Kriterien ein. So hat die FDP in ihrem Wahlprogramm zum Beispiel die meisten Fremdwörter benutzt. Der Anteil liegt bei 9,1%. Die längsten und die meisten Schachtelsätze stehen im Wahlprogramm vom BSW. Fast ein Viertel aller Sätze sind mit komplizierten Einschüben formuliert. Negativ bewertet wurden auch populistische Begriffe. Hier fallen vor allem AfD und BSW auf. Insgesamt ist festzustellen, dass die Wahlprogramme der Parteien über die Jahre immer länger werden. Die kürzesten Wahlprogramme gab es 1957 mit im Schnitt 1510 Wörtern. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es im Schnitt mehr als 43.000 Wörter. Für die Wählerinnen und Wähler sind die komplexen und langen Wahlprogramme eher abschreckend. Die wenigsten lesen sich ein Wahlprogramm von vorne bis hinten durch. Häufiger werden Programme auszugsweise gelesen. In einer repräsentativen Umfrage haben 40% der Befragten gesagt, dass sie schon mal in ein Wahlprogramm reingeschaut haben.
Sind Wahlprogramme wirklich so schwer verständlich, wie es in der Studie beschrieben wird? Hören Sie dazu unsere Korrespondentin aus Berlin, Effi Seibert.
NDR Info. Die Meinung.
Die Uni Hohenheim hat recht. Wahlprogramme sind so ziemlich das Unattraktivste, was man lesen kann. Ich kenne auch niemanden, der freiwillig ein Wahlprogramm von vorne bis hinten liest. Das sind oft mehr als 60 Seiten Absichtserklärungen. Aber was die Uni Hohenheim mit ihrer Kritik an den unverständlichen Wahlprogrammen nur nebenbei erwähnt, die Parteien bieten mittlerweile viele Alternativen an. Sie erklären, was sie wollen, nicht nur in solchen Programmen, sondern auf Instagram, Facebook, TikTok, also auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Die Wahlprogramme Wahlprogramme selbst werden auch als sogenannte Kurzprogramme veröffentlicht. Das sind ein- bis zweiseitige Flyer, in denen die wichtigsten Anliegen kurz und bündig erklärt werden. Mit dieser Kurzversion arbeiten übrigens die Wahlkämpfer auf der Straße. Diese Kurzversion wird von vielen tatsächlich auch gelesen. Zusätzlich gibt es noch Parteiprogramme in leichter Sprache. Da wird die Klimaerwärmung bei der SPD zum Beispiel so erklärt. Zitat: Unser Klima ändert sich. Punkt. Es wird sehr warm. Punkt. Das ist für alle schlecht. Punkt. Wir brauchen viele Windräder und viele Solarzellen. Punkt. Die Menschen sollen deswegen mehr mit Bussen und Bahnen fahren. Das sind vier Wortsätze. Einfacher geht es nicht mehr. Angebote zu verstehen, was die Parteien wollen, gibt es also genug. Wer sich informieren will, kann das tun, wie und wo er möchte. Diese langen Wahlprogramme sind eine eher überkommene Selbstvergewisserung der Parteien, wo jeder auch noch was reinschreiben kann und dann mit Spiegelstrichen ein unlesbares Konglomerat entsteht. Das ist eine Fleißarbeit der jeweiligen Parteizentralen. Gelesen wird es allenfalls noch von sehr wenigen, sehr engagierten Parteimitgliedern. Aber mal abgesehen von der Form. Am wichtigsten wäre, dass Parteien in solchen Wahlprogrammen nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Dinge, die entweder nicht bezahlbar oder nicht durchsetzbar sind. Davon wimmelt es nämlich in allen vorliegenden Parteiprogrammen, verständlich oder nicht. Letzten Endes wissen auch alle, dass sie in einer Koalition mit einer anderen Partei sowieso nicht alles durchsetzen können, was sie da aufgeschrieben haben. Was davon letzten Endes in einem Koalitionsvertrag landet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Koalitionsverträge lesen sich übrigens leider auch nicht einfacher. Der letzte war 140 Seiten lang.
Und das war die Meinung von Effi Seibert, unserer Korrespondentin in Berlin. Und das waren die Themen des Tages, die Sie auch als Podcast finden können, unter anderem in der NDR Info-App.